Herzlich willkommen. Freut mich, dass mehr als 10 Leute jetzt heute Nachmittag noch gekommen sind. IPv6 ist ja immer so ein Thema, wo man so, ja. Mein Name ist Philipp Kuhn, Premier Field Engineer bei Microsoft in der Schweiz seit circa 4 Jahren. Davor im Support Center in München. Mache jetzt schon seit 7 Jahren mit dem Thema IPv6 rum und ja, es ist immer noch Spaß. Ja, es freut mich, dass doch mehr als 10 Leute gekommen sind. Ich hätte es eigentlich gerade erwartet. Es kommen immer noch Leute rein, das ist gut. Wir werden uns in der nächsten Stunde einfach mal so anschauen, okay, so eine halbe Stunde ungefähr, was ist überhaupt IPv6, so Basics zu dem Thema. Achso, sollte vielleicht auf Weiter drücken. Basics zu dem Thema, wie sieht es überhaupt aus, warum brauchen wir IPv6, was war mit IPv5. Wer das beantworten kann, bekommt so das Gutzli hier. Dann gehen wir darauf ein, wie können wir denn so ein IPv6-Deployment am besten angehen, wie macht man das, wie haben das andere Kunden gemacht, was kann man da falsch machen. Und dann noch Best Practices and Current Challenges oder Opportunities, Issues, sagt man nicht so gern. Okay, so das Erste, was wir uns anschauen überhaupt, warum sprechen wir überhaupt von IPv6? Das kommt einfach davon, weil IPv4 Limitierungen hat. Hat denn jemand von euch schon mal irgendwelche Limitierungen live gesehen, dass euch IP-Adresse ausgegangen sind? Okay, das ist nicht so wahnsinnig viele. Ich habe es erst live gesehen bei dem Kunde, die haben dann neue Standard, Produktionsstandard aufgemacht irgendwo in Osteuropa. Es war schon schwierig genug, da überhaupt mal einen Internetanschluss zu bekommen in der Geschwindigkeit, wo sie wolltet. Und dann hat der Provider gesagt, okay, aber alles, was ihr bekommt, ist V6. Und dann sind sie bei mir gestanden und gesagt, oh mein Gott, die Welt geht unter, wir kriegen nur einen V6-Anschluss, was machen wir jetzt? Im Endeffekt war es gar nicht so schlimm, der Provider hat ihnen dann ein Gerät hingestellt, was die übersetzlich macht. Also es ist heute schon Realität, kommt natürlich darauf ein, in welcher geografischen Region man sich befindet, aber es kann heute schon passieren, dass einfach mal keine IPv4-Adresse mehr gibt. Das ist dann der erste Punkt von Limitierungen, das geht ja immer wieder durch die Presse, alle halbe Jahr wird es wieder aufgewärmt und ja, die Welt geht unter, nächste, was weiß ich, weil dann IPv4 ausgeht. Das kann man wahrscheinlich so pauschal sagen, es kommt wie gesagt auf die Region an und es kommt auch auf der ISP an, die Internet Service Provider. Also manche haben einfach einen riesen Backlog an V4-Adressen, manche haben einfach einen kleineren und je nachdem bekommt man entweder noch welche oder eben nicht. Aber es ist definitiv das Problem. In der Zukunft irgendwann werden V4-Adressen irgendwann tatsächlich mal ausgehen. Deswegen müssen wir uns wahrscheinlich mit IPv6 jetzt beschäftigen. Wenn man das hierarchisch anschaut aus der Struktur von, also die IANA ist ja die obergeordnete Behörde, die sitzt irgendwo in Amerika, Nordamerika, die verwaltet den ganzen IP-Adressraum und aus denen ihrer Sicht ist IPv4 seit Februar 2011 schon erledigt, weil die haben den letzten /16-Block rausgegeben. Und den Block geben sie wieder raus an die RIRs, die Regional Internet Registrations, in unserem Fall in Europa ist das die RIPE in Amsterdam und die wiederum gibt den weiter an Provider, also jetzt irgendeinen Provider in der Schweiz. Und von dem bekommen wir dann als Endkunde unsere IP-Adresse. Und da ist eben ziemlich davon abhängig, in welchem Kontinent man sich befindet, also sicher in Afrika oder Asien sieht es da viel düsterer aus als jetzt hier in Europa oder Nordamerika. Hier in Europa, Nordamerika hat die Provider noch relativ viel V4-Adresse, aber trotzdem sollten sie sich mit dem Thema beschäftigen. In Asien sieht es da ganz anders aus, zum Beispiel die ganze Mobilfunknetzwerke ist seit Jahren schon IPv6. Und es ist nicht, weil die es so toll findet, sondern einfach, weil sie es machen müssen. Es gibt einfach nicht mehr so viel V4-Adresse. Das ist sicher eine Sache. Wir brauchen vielleicht ein bisschen eine einfache Möglichkeit für die Konfiguration. In V4 haben wir ja momentan zwei Möglichkeiten, entweder statisch, und das ist einfach statisch. Ich hinterlege statische IP, aber wenn sich halt irgendwas ändert, muss ich es halt manuell ändern. Und die zweite Möglichkeit ist DHCP. Es spricht überhaupt nichts gegen DHCP, aber es hat bestimmt jeder schon mal erlebt, dass irgendein DHCP-Server down ist oder dass es Lease voll ist oder dass halt irgendwas nicht funktioniert. Das ist kein so riesen Spaß. Deswegen hat man sich gedacht, okay, wir müssen brauchen von Anfang an irgendwas, so eine automatische Autokonfigurationsfunktion in IPv6, die es einfach dynamischer möglich macht. Und dass die Funktion wiederum hat viele Namen, das liest man als Autoconfiguration, als Slack, Stateless Auto Configuration oder aus Router Discovery. Auf das gehen wir aber nachher ein, was das genau ist und wie es funktioniert. Also man braucht einfach eine simplere Art, unsere IPv6-Geräte, es ist egal, ob das jetzt Server, Clients oder Mobiltelefon sind, was auch immer, die zu adressieren. Security ist sicher das große Stichwort, speziell in der letzten Zeit. Ich muss da, glaube ich, nicht mehr dazu sagen, ich weiß, glaube jeder, was ich meine. Als IPv4 irgendwann einmal vor, 25 Jahren, länger, entwickelt wurde und die erste Pakete zwischen zwei amerikanischen Universitäten hin und her geschickt werden, hat wahrscheinlich niemand an Sicherheit gedacht oder vielleicht schon an Sicherheit gedacht, aber nicht, dass es da irgendwelche Hacker gibt oder sonst irgendwie die versuchen, Kreditkartendaten abzuziehen, sonst irgendwas. Aus dem Grund, als IPv4 entwickelt wurde, war einfach Security nicht im Fokus. Das sieht jetzt heute ganz anders aus. Wie helfen wir uns da heute mit IPsec? Das funktioniert mit IPv4, aber es war eben nie andacht, dass es damit funktioniert. In V6 ist es eben von vornherein so angedacht, dass man sagt, okay, man muss entweder sagen, ja, ich möchte IPsec, ich möchte verschlüsselt oder nicht. Das ist sicher ein großer Punkt. Und der letzte Punkt ist so Real-Time Data Delivery, also wenn man so Sachen macht wie zum Beispiel Link Voice oder Videoconferencing. Da hat IPv4 ein eingeschränkter Support und IPv6 ist es besser, es ist immer noch perfekt, aber es ist besser. Das sind sicher so die Hauptlimitierungen von IPv4, die uns überhaupt mal drüber nachdenken lassen, dass man jetzt irgendwas anderes braucht als IPv6. Das ist noch eine ganz interessante Slide, die ich gefunden habe. Als man sich so IPv4 damals designt hat, hat man so gedacht, okay, so Benutzer, ja, sind so irgendwelche Wissenschaftler vielleicht, Universitäten oder so, sind irgendwo Millionen, maximal die Millionen an Hosts, die Sessions, so, das sind irgendwelche stationäre Geräte, und die sind sowieso immer verbunden und die Network-Topologie ist relativ flach. Im Fett geschrieben sieht man dann die Realität heute, also es ist irgendwie, mittlerweile ist ja jeder im Internet, die Number of Hosts sind irgendwie Billionen, also ich schleppe irgendwie 3 oder 4 Geräte mit mir rum, die komplett immer online sind. Die Landschaft hat sich total geändert von stationär zu mobil. Klar, jeder hat mobile Geräte. Und was ich bei ganz vielen Kunden sehe, ist, die Netzwerktopologie ist alles andere außer flach, die ist eher komplex, teilweise sogar überkomplex. Das ist ein ganz guter Vergleich, so wie es damals designt wurde und was heute die Anforderung ist. Und das zeigt eigentlich schon, okay, da muss man irgendwas an dem ganzen Protokoll ändern. Und das ist eben in IPv6 mit eingeflossen. So, was war denn jetzt mit IPv5? Wer kann es beantworten? Ich habe hier sowas gut. Irgendjemand eine Idee? Könnte es vielleicht das sein? Nein, das war es nicht. IPv5 war eigentlich angedacht für den letzten Punkt, was ich auf die Limitations hatte, für das Real-Time-Data-Delivery. Man hat dann ziemlich schnell gemerkt, okay, wir haben noch ganz andere Probleme mit IP-Adressraum ist zu klein und so weiter, so müssen wir irgendwas anderes machen und deswegen hat man gesagt, okay, wir gehen einfach auf IPv6. Das ist zumindest der Grund, so wie ich es aus dem Wikipedia-Artikel rausgelesen habe. Und nur noch ein Chuck Norris-Joke, das ist einer meiner Lieblings-Chuck Norris-Jokes. Ja. Also wer möchte es? Nein, das möchte niemand, glaube ich. Gut, jetzt haben wir von den Limitierern gesprochen, von IPv4. So, wie sieht es denn jetzt in IPv6 aus? Was kriegen wir denn da jetzt wirklich? Was bringt es denn uns jetzt wirklich, wenn man sich damit auseinandersetzt? Ich hoffe, dass der Untertrifft nicht so mit zu überall. Was bekommen wir denn effektiv? Jetzt steht hier More Efficient Packet Header Format. Was muss ich darunter vorstellen? In IPv4 war es so, wenn ein Router das Paket bekommen hat, dann musste in die Header-Reihe schauen und schauen, okay, wo ist die Next-Hop-Adresse? Muss die kalkulieren und dann, okay, dann weiterschicken. In V6 gibt es eine Optimierung, insofern, dass der Next Hop immer am gleichen Offset ist. Also wenn sich ein Router IPv6-konform verhält, dann weiß er genau, ich muss an das Offset schauen und sehe, okay, da muss das nächste Packet hinschicken. Wenn natürlich da jetzt Millionen, Billionen, Billiarden Pakete drüber laufen, dann macht das Ganze natürlich extrem effizienter. Globally Scalable Address Space, was ich damit meine, ist einfach, wir haben einen groß genug Adressraum. Wir kommen nachher auf den Adressraum zu sprechen, wie groß der jetzt geworden ist, wie das aussieht, wie das in Zahlen aussieht. Das ist eine gigantische Zahl. Der Adressraum ist sogar viel, viel größer. Müsste jetzt hoffentlich für die nächsten 3 Jahre ein bisschen mehr reichen. Ja. Hoffentlich. Ich habe letztens, mein Kühlschrank ist kaputt gegangen und nachher einen neuen Kühlschrank bekommen. Und der hat einen USB-Port. Also die Typen, was den montiert haben, gesagt, wieso hätte er einen USB-Port? Ah ja, als erstes muss er da mal ein Firmware-Update machen. So, aha. Okay. Gut. Und ich hatte, also es ist von, sagt der Hersteller nicht, also von Hersteller auf der Homepage der Nachklub gibt es tatsächlich Firmware, die man runterladen kann für einen Kühlschrank. Okay. Ja, und die nächste Version von dem hat wahrscheinlich dann entweder WLAN oder keine Ahnung. Ja. Also Adressraum ist groß genug mittlerweile. Stateless and Stateful Address Configuration, was man damit meint, ist wiederum, da kommen wir auch noch später drauf. Ich kann zum Beispiel sagen, dass die IP-Adresse soll über dieses Router Discovery, Stateless Auto Configuration kommen, aber irgendwelche Optionen, also zum Beispiel DHCP-Optionen wie Time Server, wie, keine Ahnung, Winz-Knotentyp, was man hoffentlich immer braucht, so Zeug kommt vom DHCP-Server, kommen aber später drauf, wie man das steuert. Security definitiv, und was man damit meint, ist einfach IPsec. IPsec ist mit im Protokoll IPv6 implementiert. Man muss es aber nutzen. Also nicht falsch verstehe, IPv6 ist kein bisschen secure, mehr secure als IPv4. Man muss es genauso IPsec nutzen und man muss es genauso schützen. Prioritized Delivery, ja, es ist besser geworden, aber immer noch nicht so perfekt. Node Discovery ist, wenn wir alle hier auf dem gleichen Switch hängen, dass wir uns gegenseitig findet. Das war in IPv4 auf ARP und Broadcast basierend. Das machen wir jetzt mit dem Multicast-Protokoll, kommen aber auch später drauf. Und Extensibility, also Erweiterbarkeit, ist nur ein ganz großer Punkt. Wenn man jetzt irgendwann in x Monat, Jahr feststellt, IPv6 ist toll, aber das und das müssen wir jetzt noch haben, ist im Header quasi Platzklasse geworden, dass man jetzt irgendwas noch mit einbauen könnte. Also irgendwie Funktion x muss da unbedingt mit rein, dann ist das einfacher. Das war bei IPv4 ziemlich das Problem, ein IPsec noch mit einzubauen. Das gehen wir jetzt nicht unbedingt Punkt zu Punkt durch, das ist mehr so das Cheat-Sheet, wenn ihr die Session oder wenn ihr die Slides irgendwann mal offline anschaut. Wie sieht das aus? Was sind da die größte Änderungen? Sicherlich in V4 haben wir 32 Bit, in V6 haben wir 128, also der Adressraum ist einiges größer geworden. IPsec im Header eben. Was ist noch? Das Prioritized Delivery Support, das finde ich auch sehr schön beschrieben, in V4 SAM, in V6 Better. Das ist ungefähr genau so, wie es auch ist. Ja. Fragmentierig kann ich in V4 auf dem Host oder auf dem Router machen, in V6 nur noch auf dem Host. Hat den Grund, dass es gab eben sehr viele Router, die einfach, sagen wir mal, suboptimal konfiguriert waren und dazu äußerst schlechte Effekte geführt haben. Deswegen in V6 nur noch auf dem Host die Fragmentierig. Router Discovery, das ist eben dieses Stateless Auto Configuration, hat eben viele Namen. Broadcast, ganz großes Thema, es gibt kein Broadcast mehr in V6, so wird alles über Multicast gelöst, einfach aus Effizienzgründen. Simples Beispiel, man hat irgendein Netzwerk, wo sich ein paar tausend Clients drin befindet und der erste schickt einen Broadcast, der geht ans komplette Netz und ans komplette Subnetz, interessiert eigentlich niemand, nur irgendwie eine Ressource, muss ja nicht sein. In V6 machen wir das eigentlich alles über Multicast, über entsprechende Multicast-Gruppe. Kommen wir aber auch noch später drauf. Konfiguration haben wir schon angesprochen, eben manuell DHCP in V4 und in V6 automatisch dieses Slack oder Automatic oder Router Discovery, wie man es nennen möchte. Und es gibt aber nach wie vor auch DHCP V6. DNS-Names, genau, sind nicht mehr A-Records, sondern Quad-A-Records. Und die Reversed-Zone heißt IPsec.arpa. Ich habe keine Ahnung, warum es nicht IPv6 heißt. Entweder hat es jemand vergessen oder es ist intentional. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ah, das gibt es zweite Gutsli, wenn das jemand rausfindet während der Session, warum die so heißt. Ja. Zur Terminologie, da hat sich auch so ein bisschen, nein, etwas geändert, aber es ist einfach so unterschiedlich zu V4. Grundsätzlich, wenn man sagt, der IPv6-Node, dann meint man irgendein Gerät, was IPv6 kann. Wenn man sagt, ein IPv6-Router, ist klar, ist irgendein Gerät, was routen kann, also Pakete forwarden von hier nehmen und nach da schicken. Und der IPv6-Host sagt man explizit, das ist ein Gerät, was nicht routen kann, also was explizit keine Router-Funktionalität hat. das ist sicher neu. Und Link, also jedes Mal, wenn ich jetzt ab sofort Link sage, meine ich eigentlich Subnet. Also wir sind alle im gleichen Subnet. In IPv6 sagt man, wir sind alle im gleichen Link. Schön. Neighbors, ja, ich glaube auch ziemlich klar. Also so ein Nachbar. Der Rest ist ziemlich gleich. Okay, was gibt denn das, oder was kriegt man jetzt effektiv, wenn man sich über IPv6 und IPv6-Deployment nachdenkt? Was bekommt man denn da jetzt mit an Positivem? Sicherlich haben wir einmal das Address-Depletion-Problem, also dass einfach die Adressräume zu klein werden. Mit 128 Bit, da kommen wir gleich drauf, haben wir einen sehr großen Adressraum. Disjoint Address Space Problem, konnt ihr, wo ich das erste Mal das gelesen habe, also was soll das? Das meint, normalerweise hat man in V4 hat man im internen Netzwerk von mir aus 192, 168 irgendwas und extern vom Provider hat man eine IP-Adresse mit 91.92.93.94 und das sind ja im Prinzip zwei komplett getrennte Netzwerke. Und in V6 ist die Idee, dass man zum Provider oder zur RER, also in Europa zu RIPE geht und sagt, okay, wir brauchen einen Prefix für Firma XYZ und bekommt einen Prefix, der fängt dann irgendwie an mit 2 oder mit 3, 2001, irgendwas. Und subnettet den im Prinzip und nutzt einen Teil intern für interne Ressource und einen Teil für externe Ressource. Also dass man quasi einen Adressraum, einen Namespace hat. Und jetzt so ein Disjoint Namespace, so intern irgendwas Privates, extern irgendwas Externes. Ja, dass die dritte Punkt ist, dass die Verteilung ein bisschen gerechter ist, als nicht, dass irgendwelche zwei, drei große amerikanische Universitäten irgendwie gleich viele Adresse haben wie ganz Afrika. Das ist irgendwie nicht so richtig gerecht. Dass das eine ist keine technische Sache, sondern das ist eine organisatorische Sache. Das versucht man in IPv6 so zu lösen. End-to-End-Communication. Das ist sicher auch noch was. Heute nutzt man ziemlich viel NAT, Network Address Translation. Das ist zwar gut, um diese Ausgehen von IP-Adresse zu verhindern, aber es macht natürlich auch viele Probleme, weil wenn wir jetzt alle hier surfert, nach außen surfert, wir mit der gleichen IP-Adresse. Und wenn man jetzt versucht, irgendjemand von uns hier direkt zu adressieren, ist das so per se nicht möglich. Man muss dann irgendwie am NAT-Device was konfigurieren, dass wenn hier ein Request reinkommt, der zu mir geht, dass da wirklich zu mir kommt und nicht zu irgendeinem von euch. Scoped Addresses, also man kann ziemlich deutlich sehen, okay, wenn die Adresse mit 2 oder mit 3 anfängt, weiß man genau, es ist eine globale Adresse. Wenn sie mit FE80 anfängt, weiß man, es ist eine Link-Local-Adresse. Da kommen wir auch gleich noch drauf, auf die unterschiedlichen Adresstypen. More Efficient Forwarding, das war das mit dem, der Router weiß genau, wo ist der Next Hop im Paket, lookt in den Offset und kann es weiter schieben. Und Support eben für Security, IPsec eindeutig und Mobility, IPv6 Mobility, das ist noch ein eigenes Thema. Da können wir noch eine ganz eigene Session drüber machen. Okay, wie sieht der Adressraum aus, der IPv6 Address Space? In V4 haben wir 32 Bit, jetzt haben wir da auf einmal 128 Bit. Das sind dann 2 hoch 128 mögliche Adresse, das ist eine gigantische Zahl. Wer möchte versuchen auszusprechen? Nein, genau. Also das sind dann irgendwie 3,4 mal 10 hoch 38 Adresse oder 340 Antisillion. Das habe ich vorher noch nie gehört. Aber okay, das heißt anscheinend so. Oder als ein bisschen plastisches Beispiel, man könnte theoretisch 6,65 mal 10 hoch 23 Adressen für jeden Quadratmeter der Erdoberfläche verwenden. Also ich hoffe, das reicht auch noch für uns nächste paar Jahre. Ich glaube 6,65 mal 10 hoch 23, das ist, glaube ich, eine ziemlich große Zahl. Grundsätzlich zur V6-Adresse 128 Bit und wir teilen die auf 64 Bit, 64 Bit. Die erste 64 Bit ist der Subnet-Prefix und die letzte 64 Bit ist der Interface-Identifier. Oder wenn man in V4 sprechen wollt, die erste 64 Bit ist der Netzwerkanteil und die letzte 64 Bit der Host-Anteil. Das ist grundsätzlich so. Also wenn man auch Subnetting betreibt, also ich quäle auch jetzt hier nicht mit Subnetting, keine Sorge. Wenn man Subnetting machen würde, würde man das in der ersten 64 Bit machen im Netzwerkanteil. So, jetzt wird es ein bisschen mehr geeky. Wenn man Network Trace macht, sieht man alles im Binär. Also man sieht oben diese 0-1-Kolonne, sagt, oh, super, was machen wir jetzt mit der? Um es ein bisschen anschaulicher zu machen, wird es jetzt aufgeteilt in 16-Bit-Blöcke. Also der obere String, ich habe ja hier so einen super Pointer. Also dieser String hier wird in diese 16-Bit-Blöcke aufgeteilt. Und jeder von diesen 16-Bit-Blöcke wird dann nochmal runtergebrochen in 4-Bit-Blöcke und die heißen interessanterweise heißen die Nibbles. Das ist jetzt vielleicht nicht das beste Wort, wenn man der deutschen Sprache mächtig ist. Das lassen wir einfach mal so stehen. Und im Prinzip ist jeder von diesen Nibble, also ein Nibble hier, weil das 0010, der repräsentiert dann hier, was man in Hexadezimal hier schreibt. Wenn ich 0010 von von binär in Hex übersetzt, dann kommen wir auf 2, weil 4 Nuller von binär in Hex ist immer noch 0, also immer noch eine 0, nochmal ein Block, eine 0 und dann 0001 ist dann hier die 1, was hier steht. Das ist einfach nur, dass man versteht, wie sieht man das, weil im Netzwerk 3.7 effektiv binär und was, wenn man Netmon oder Wireshark verwendet, dann hat auch ein Parser, das dann eben uns parst in Hexadezimal, was eben die neue Schreibweise ist. Kann man das einigermaßen verstehen?
Ja.
Also, wenn eine Frage hängt, einfach unterbreche, keine Sorge, ich verliere rote Faden nicht, weil ich habe gar keinen. Also. So, jetzt hat man dann irgendwann diese Adresse hier, die ist jetzt ziemlich lang und auch nicht so einfach zu merken, nicht so 192.168.1.0. Jetzt kann man da ein paar Sachen machen, um es einfacher zu machen. Und zwar kann man jetzt Leading Zeros, also führende Nuller kann man weglassen. Also aus 2001 0 DB8 wird 2001 DB8. Bitte nur führende Nuller weglassen, nicht irgendwo in der Adresse Nuller weglassen oder hinter. Alles schon gesehen, nee, nicht machen. Nur führende Nuller bitte weglassen. Und so ein Block an Nuller, also hier 4 Nuller, kann ich einmal mit einer Null zusammenfassen, weil effektiv steht der nur 0. Generell darauf achte, es sind immer 8 Blöcke. Also es müssen immer 8 Blöcke sein. Wenn das nicht so ist, dann wird die Adresse nicht funktionieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genau, es müssen immer 8 Blöcke sein. Das Ganze kann man noch ein bisschen weiter treiben mit der Kompressierung. Ich kann einen Block von Nuller, also wenn ich eine Adresse habe und die sieht das Extrembeispiel, sieht es so aus, FF02 0000002, dann kann ich diesen Block hier an Nuller oder diese Blöcke an Nuller einmal zusammenfassen durch einen Doppelpunkt, Doppelpunkt. Bitte nur einmal pro Adresse. Wenn wir es zweimal pro Adresse machen, wüssten wir nicht mehr, wo sind wie viele Blöcke an Nuller dazwischen. Und es wird natürlich die Adresse killen. Man sollte in dem Fall auch aufpassen, dass, wo ist denn das Beispiel? Ah, genau hier, wenn die FF02 30.0005, dass man nicht hier irgendwie die 0 hier noch mitnimmt an Block, sondern die gehört wirklich noch zu dem zweiten Block, zur 30 dazu. Effektiv nur die 4 oder die 1, 2, 3, 4, 5, die 5 zusammenfasst. Wenn ihr jetzt so eine Adresse seht, hier zum Beispiel FF02 30.0005, dann sieht man jetzt hier effektiv 3 Blöcke. Das ist Block 1, Block 2 und Block 3. Man weiß, okay, es sind 3 Blöcke. Normalerweise sind es 8, also 8 minus 3 ist 5. Also müssen hier 5 Blöcke an Nuller dazwischen sein. Das ist immer so meine Eselsbrücke, wie ich mir merken kann, okay, wie viele Nuller sind es da dazwischen. Generell soll es so sein, dass jedes Betriebssystem, was sich am RFC-compliant verhält, diese Kompressierung macht. Nicht jedes Betriebssystem, was heute auf dem Markt ist, kann das so oder hat so. Es gibt so ein Betriebssystem, das hat mit IPv6 so ein bisschen seine Mühe. Also ich trinke ganz gern Apfelsaft, ohne jetzt irgendwas deutlicher zu erwähnen. Der hat manchmal dann noch das ein oder andere Problem damit. Grundsätzlich in Windows ist es so, wenn ihr jetzt hier diese lange Adresse eintippt ohne Kompressionierung, wird Windows grundsätzlich euch die am effektivsten kompressionierte Adresse zurückliefern. Und eben ganz wichtig, nur einmal pro Adresse, sonst funktioniert die Adresse nicht mehr. Prefixes. Grundsätzlich die Schreibweise in V6 und man kennt es von V4 eventuell, man konnte schreiben 192 oder 68 1.0/24. Dann wusste jeder, okay, Class C-Netz. In V6 ist es die einzig mögliche Schreibweise, dass man schreibt jetzt entweder hier 2001 DB8 03FB /64, das heißt die erste 64 Bit sind Netzanteil, wenn man so möchte, oder /48. Das heißt im Prinzip die erste 48 Bit sind für Netzwerkanteil oder für Prefix reserviert und die Differenz von 48 bis 64 könnten wir verwenden für Subnetting. Wir können nur in die erste 64 Bits subnetten, also nur. Das heißt, wir haben maximal 16 Bits möglich für Subnetting. Das hört sich jetzt ein bisschen wenig an, was, nur 16 Bit, aber 16 Bit in alle Kombinationen, das ist groß genug. Also da kann man in so einem /48 kann man locker, da könnte man locker die ganze Welt adressieren mit 16-Bit-Subnetting. Gut, was gibt es denn da jetzt für Adresstype, was ihr so sehen könnt, sehen werdet? Da gibt es einmal die globale Adresse, das ist das Äquivalent, also IPv6 Global Address, das ist das Äquivalent zur statische IPv4-Adresse, also 91.92.93.94. Es gibt die Link Local Adresse, da ist das beste Äquivalent, ist da eigentlich eine APIPA-Adresse, also 169.254, sonst irgendwas. Unique Local Adresse, das sind so im Prinzip was mir private Adresse, 192.168, 172.16, irgend so etwas. Und wir haben nur Special Addresses. Wie sieht so eine Global Adresse aus? Momentan fangen Global Adresse mit 2 oder mit 3 an. Also wenn immer ihr eine Adresse seht, IPv6-Adresse, die mit 2 oder mit 3 anfängt, wisst ihr, das ist eine Global Adresse. Global Routable, übers Internet routbar, die kann man verwenden für sämtliche Art der Kommunikation. Die hat momentan so ein Routing-Prefix hier 001, also die fängt binär mit 001 an und deswegen können wir eben nur 2 und 3 Adresse verwenden. Das hat man ganz bewusst gemacht, dass das jetzt gleich irgendwie hier ausufert, dass jetzt irgendwelche andere Provider jetzt Adresse rausgeben, die mit, keine Ahnung, mit Sieber anfangen oder sonst irgendwas. Selbst der Adressraum für 2 und für 3 sollte noch für die nächsten circa 10 Jahre reichen, um den komplett auszunutzen. Aber ich denke, wir werden es früher schon schaffen. Grundsätzlich ist dann immer so, wie gesagt, die erste 64-Bit ist unser Prefix oder Routing-Prefix oder unser Netzwerkanteil. Wir haben maximal 16-Bit zur Verfügung für Subnetting. Wie gesagt, hört sich weniger an, ist aber trotzdem genug. Und die letzte 64-Bit ist immer die Interface-ID. Global-Adresse fängt immer mit 2 mit 3 an. Link-Local-Adresse hat bestimmt schon jeder mal gesehen, weil wahrscheinlich jeder auf eurer Windows-Maschine habt ihr eine. Oder pro Interface hat man eine Link-Local-Adresse. Das beste Äquivalent ist eine APIPA-Adresse. Die fängt immer mit FE80 an oder FE80. Ich glaube, ihr habt nur ein Command irgendwo auf. Hier müsste man eigentlich schon eine sehen. Diese hier, FE80. Wird automatisch generiert pro Interface. Also wenn ihr 10 Interfaces habt, habt ihr auch 10 FE80-Adresse. Wenn ihr das nicht habt, gibt es genau 2 Erklärungen. Entweder IPv6 ist deaktiviert, was hoffentlich nicht der Fall ist, oder es ist irgendwas im Networking Stack nicht okay. Also ihr müsst pro Interface eine FE80-Adresse sehen. Nur dann funktioniert auch IPv6 wirklich. Beste Vergleich eben APIPA-Adresse. So, jetzt muss ich bloß die Maus wieder finden. Ah. Gerade diese Link-Local-Adresse ist noch eine Spezialität. Ich weiß nicht, ob das jemand gesehen hat hier drin. Da gibt es jetzt hier hinter dran dieses %4. Irgendjemand eine Idee, was das ist? Das ist der sogenannte Interface-Identifier oder Zone-ID. Ich habe ja gesagt, stellt euch vor, in der Server mit 10 nix. Netzwerkadapter, jeder von denen hat FE80, eine FE80-Adresse und FE80 ist der Routing-Prefix. Also effektiv haben die 10 Adresse, die 10-mal einen Routing-Prefix FE80 haben. Das heißt, dass wenn jetzt irgendjemand das Packli rausschickt an FE80 sonst irgendwas, dann weiß der Windows Network Stack ja nicht, okay, in welche von den 10 Netzwerkkarten soll ich jetzt nehmen, weil sie fangen halt alle mit FE80 an. Und deswegen muss ich so eine Interface-ID oder so eine Zone-ID mitgeben. Also das ist nichts anderes als einfach die Index-ID von der Netzwerkkarte. Also meine Netzwerkkarte hier, mein Wi-Fi-Adapter hat die Nummer 4. Wenn man NetSH int IPv4 Show Interface macht, müsste man das sehen. Die Index-ID und die wird eben hier verwendet. Somit kann ich aber genau sagen, okay, wenn ich eine Kommunikation haben möchte auf einem Link-Local-Interface oder auf einer Link-Local-IP-Adresse und ich habe mehrere, muss ich eben die Interface-ID mitgeben und sagen, okay, genau auf dem Interface soll die Anfrage rausgehen. Wenn ihr das nicht mitgebt, wird Windows es auf dem erstmöglichen Interface versuchen. Ganz wichtig, das ist nur für diese FE80-Adresse, nur für diese Link-Local-Adresse, weil die eben nicht eindeutig sind. Alle anderen Adresstypen sind mehr oder weniger eindeutig. Also wir brauchen es nur bei dieser Link-Local-Adresse. Und dieses %4 in meinem Fall ist auch ein Teil der Adresse, also das werdet ihr nicht im Netzwerktrace sehen. Das ist rein, wie Windows intern das handelt. Andere Betriebssysteme handeln das mit dem Dollarzeichen. Und ich habe mal gehört, ja, eigentlich müsste es Microsoft mit einem Dollarzeichen machen, aber ja. Okay. Also diese Zone-IDs oder Identifier, wie man sagen möchte. Ups. Eben nur für Link-Local-Adresse, wer sonst nirgends braucht. Und auch entsprechende Tools sind dann, könnte es brauchen, also wenn ich jetzt einen Ping mache auf eine FR80-Adresse, kann ich definieren, sage, okay, Prozent drü, und damit sage ich, okay, nutze das Interface mit der Indexnummer drü. Der Use Case für das ist eigentlich extrem gering, weil das ist ja nur Link-Local. Wir haben ja gelernt, Link ist Subnet, also Subnet-Local, also nur in dem gleichen Subnet kommunizieren möchte. Normalerweise möchte man über Subnet-Grenze hinweg kommunizieren, deswegen wird so eine Link-Local-Adresse eigentlich nicht verwendet. Oder normalerweise hat man irgendwelche eine globale Adresse, um über Subnet-Grenze hin oder auch gegen das Internet zu kommunizieren. Gut, dann gibt es noch Unique Local Addresses. Bestes Pendant dazu ist meine 192.168 Adresse, 172.16.10 irgendwas, also meine private Adresse. Unique Local Adresse fängt mit FD00 an. Vielleicht kennt nur jemand Site Local Adresse, die fangen mit FEC0 angefangen, sind ersetzt worden, oder diese Site Local Adresse sind deprecated worden, und ersetzt worden durch diese Unique Local Adresse. Eine Site Local Adresse sah genauso aus wie hier, nur sie hatte dieses Global ID Feld nicht. Man hat ziemlich schnell festgestellt, okay, das ist zwar schön, aber wir brauchen noch irgendwas, um uns noch irgendwie differenzieren zu können von anderen Netzen, und hat dann dieses Global ID-Field mit eingeführt und in dem Fall den Namen auch geändert auf Unique Local Adresse. Site Local Adresse wird heute noch, also fangen mit FEC0 an, glaube ich, wird heute in Windows noch unterstützt. Man sieht sie auch noch, aber normalerweise sollte man ULA, Unique Local Adresse, verwenden, eben weil sie unique, also eindeutig sein können. Okay, Spezialadresse, die unspezifizierte Adresse, also klassischer Fall, ich habe einen DHCP-Client, der bootet und hat aber eine K-Adresse vom DHCP überkommen. In der Zeit hat er in V4 hat er 0.0.0.0, in V6 hat er einfach einen Block an Nuller, den wir einfach zusammenfassen können durch einen Doppelpunkt, Doppelpunkt. Also wenn ihr immer eine Adresse seht, wo nur Doppelpunkt, Doppelpunkt dran steht, ist einfach eine unspezifizierte Adresse. Entweder hat er noch das Interface noch keine überkommen oder es ist irgendwas anderes. Loopback-Adresse 127.0.1 in V4, in V6 ist es 7x0.1, wird dann zusammengefasst durch Doppelpunkt, Doppelpunkt 1. Macht es um einiges einfacher. Multicast, einfach ganz großes Thema in V6, wir merken kein Broadcast mehr, das heißt, alles, was Broadcast war, müssen wir irgendwie durch Multicast ersetzen. Und es macht es einfach einfacher oder effizienter. Grundsätzlich, wenn ihr eine Adresse seht, die mit FF anfängt, ist eine Multicast-Adresse. In V4 war es, glaube ich, 224 irgendwas. Und da gibt es eben verschiedene Prefixes. FF01 ist Node Local, also ich selber meine eigene Node. FF02 wäre Link Local, also Subnet Local, alle in meinem Subnet. Und FF05 ist Site Local, also mehrere Netzwerke über Subnet-Grenze hinweg. Und dann gibt es eben Well-Known Groups. Es gibt nicht nur vier Groups, einfach mehr hat nicht auf die Slide gepasst. Einfach mal ein paar rausgepickt. Der Wikipedia-Artikel dazu hat, ich weiß nicht, ein paar hundert well-known Groups. Es gibt einfach alles Mögliche was. Und da kommt jetzt eben Multicast zum Zug. Ist viel effizienter. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt ein IPv6-Node und ich möchte eine IP-Adresse. Was ich mache, ich kontaktiere irgendeinen Router oder von mir aus auch einen DHCP-Server. Und in V4 hätte ich jetzt einen Broadcast geschickt. Das geht ans ganze Netz und jeder bekommt es mit, obwohl es eigentlich gar nicht notwendig ist. Was wir in V6 machen, ist, wir schicken einen Multicast an eine Gruppe. Wenn wir jetzt über Router-Advertisements gehen wollen, schicken wir die an FF02 oder FF05, je nachdem, und Nummer 2. Und damit trifft das Paket quasi nur alle Router. Aber alle anderen Geräte sind nicht in der Multicast-Gruppe und somit sehe ich dieses Paket gar nicht und wir stören die gar nicht. Gleiches Prinzip für DHCP, wenn wir ein DHCP-Client sind, unser DHCP-Anfrag geht normalerweise an FF02.1.2 und dort drin sind alle unsere DHCP-Server, also alle, 2, 4, wie ihr auch immer habt. Das heißt, effektiv sieht das Paket nur die DHCP-Server. Der DHCP-Server wird beim Starter, beim Dienststarter, wird er automatisch dieser Gruppe beitreten, dieser FF02 AS2, weil das eben eine Well-Known-Gruppe ist. Und wenn er sich IPv6-compliant verhält, wird er automatisch der beitreten und dann eben darauf Anfrage hören. Das macht es einfach viel, 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 viel effizienter als in IPv4. wenn man da eben ein großes Subnet hat, hat man im Prinzip alle andere gestört. Und so geht es eben an eine Multicast-Gruppe und nur noch effektiv der Router, DHCP-Server, was auch immer, bekommt es. LLMNR, hat es schon mal jemand gehört, bestimmt. Link Local Multicast Name Resolution, das ist ein Protokoll. Wenn wir uns alle hier zusammenhängen auf dem Switch ohne irgendwie Infrastruktur, dass wir uns auch gegenseitig irgendwie finden können. In dem Fall nutzt man diese Link Local Adresse und es gibt eben eine Gruppe, Link Local Multicast Name Resolution, FF02 ICE3. Und wenn ich jetzt eine Anfrage schicke an, was weiß ich, Device 01 und ich weiß genau, das gehört einem von euch, dann geht die Anfrage an diese LLMNR-Gruppe und entsprechend, wenn das Gerät in dieser LLMNR-Gruppe Mitglied ist, was es standardmäßig ist, wenn man Windows-Installation ab DVD, wird es auch daran die Anfrage annehmen und sagen, oh, okay, das bin ich, schickt mir eine Unicast auch noch zurück, sagt, hier ist meine Adresse und wir können kommunizieren. Wen es interessiert mit Multicast, der Wikipedia-Artikel dazu ist sehr ausführlich, die well-known Groups, es gibt so gut wie für alles, für RIP-Server, für Time-Server, für PXE, für was auch immer. Das ist nochmal so Cheat-Sheet, was ich im Prinzip gerade gesagt habe, da mehr oder weniger alles drauf zusammengefasst. Interface Identifiers, das ist der offizielle Name für die letzte 64-Bit. Wie kommt jetzt so eine Maschine effektiv zu diesen Interface Identifiers, was müssen wir da machen? Der Plan, Originalplan, wo V6 oder das Protokoll designt wurde, war, okay, man hat es einfach abhängig von der MAC-Adresse. Aber da sind wir in zwei Probleme reingelaufen. Die MAC-Adresse ist nur 48-Bit, das heißt, wir müssen irgendwie auffüllen, weil wir haben ja 64-Bit immer ausnutzen müssen. Und das Zweite war, ja, da sind Privacy-Leute gekommen und gesagt, okay, wenn ihr das abhängig von der MAC-Adresse macht, dann ist man ja quasi immer relativ noch einfacher zurückzuverfolgen. Weil wenn ich immer mit der letzten 64-Bit immer abhängig von meiner oder meiner MAC-Adresse ist, bin ich ja relativ einfach nachzuverfolgen. Dann gab es einen Change in der RFC. Hat irgendjemand schon mal eine komplette RFC gelesen? Ah, super, sehr gut. Für die anderen, die es noch nicht gemacht haben, wenn ihr Einschlafprobleme habt, perfekt. Also mir hilft es, ich muss bloß die erste Seite lesen. Dann schon. Also eben ab ist der RFC geändert worden und ab Vista und größer verhält sich Windows so, dass diese MAC-Adresse nicht dazu hergenommen wird, um die letzte 64-Bit zu generieren, sondern dass es ein Random-Wert ist. Das ist irgendwas mit Boot-Time, Time of Day, also irgendwelche Sachen, die komplett random sind. Und daraus wird die Adresse generiert. Wenn ihr das nicht wollt, aus irgendeinem Grund, kann mit dem relativ einfachen, naja, nicht einfacher, mit dem NetSH-Kommando diese Randomization Identifiers entweder an- oder ausschalten. Standardmäßig sind sie abgeschaltet, also man müsste sie explizit ausschalten und sagen, nein, ich möchte, dass es abhängig von der MAC-Adresse ist. Kann man machen, muss man nicht. So, wie kommt jetzt aber wirklich unser Node zu so einer V6-Adresse? Klar, man könnte es einfach statisch eingeben, das macht wahrscheinlich niemand, weil eine 64 oder 128-Bit-Adresse tippe und ja, das macht man im Regelfall nicht. Was man im Regelfall macht, ist dieses Stateless Auto Configuration Slack. Also man hat irgendein Layer 3 Device im Netzwerk, es könnte Windows Server sein, es könnte irgendeine Linux Box sein, es kann irgendein Cisco Device, was auch immer sei, was uns diese Adresse gibt. Oder wir können nach wie vor nur DHCP machen. Wir können sagen, wir haben einen DHCP V6-Server und der gibt uns entweder die komplette Adresse oder er gibt uns nur Optionen. Man kann das eben kombinieren mit diesem Stateless Auto Configuration. Davon unabhängig sind diese Link-Local-Adresse, die zählt nicht, die sind immer da, die sind pro Interface immer da, die werdet ihr immer sehen. Link-Local-Adresse, insofern, wenn die da ist, sagt im Prinzip nur, dass IPv6 aktiviert ist und wahrscheinlich auch funktioniert. Aber das Gerät hat in dem Fall noch keine richtige Adresse, wo es über Subnet-Grenze kommunizieren könnte oder auch gegen das Internet. Ein ganz zentraler Teil, jetzt egal was ich jetzt hier nutze, sind diese sogenannten Router-Advertisements oder dieses Router-Discovery. Ein IPv6-Node, egal welcher Hersteller, wird sich grundsätzlich so verhalten, dass es, sobald sie bootet, ein sogenanntes Router Solicitation Paket schickt, also schickt ein Paket an diese Multicast-Gruppe All Routers und sagt, hey, ich bin der Client von Philipp, ich bin jetzt hier in dem Netz und gib mir doch mal Informationen, wie ich mich konfigurieren muss. Und das geht gegen einen Router, irgendein Layer 3 Device und das antwortet dann entsprechend mit einem Router Advertisement und sagt, okay, herzlich willkommen, du bist hier an der Messe Basel, das sind die ersten 64-Bit und by the way, die letzte 64-Bit gehst du bitte von unserem DHCP-Server holen oder konfigurierst du das selber oder machen wir eine Kombination aus beidem. Also ihr braucht irgendein Device für IPv6 im Netzwerk, was auf Router-Solicitation-Pakete mit so einem Router-Advertisement antwortet. Es kann, wie gesagt, es kann ein Windows-Server sein, irgendein Netzwerk-Equipment, aber das ist zwingend notwendig, für, wenn man IPv6 einsetzen möchte. Wenn die Maschine kein Router-Advertisement oder keine Antwort auf das Router-Solicitation-Paket bekommt, wird sie einfach nur mit einer FE80-Adresse, mit einer Link-Local-Adresse dastehen und sonst nichts machen. Grundsätzlich passiert dieses Frage nach diesem oder dieses rausgehende Paket nach dem Router Solicitation Paket, die Frage nach, in welchem Netzwerk bin ich hier, wenn die Maschine hochfährt oder aus dem Hibernate Sleep zurückkommt, oder wenn irgendein Network Change passiert. Network Change heißt, ich ziehe das Kabel raus und stecke es wieder rein in ein anderes Subnet oder ich connecte mich zu einem anderen WLAN, sonst irgendwas. Das wäre ein Network Change und dann wird automatisch dieser Prozess angestoßen, wo ich wieder frage, in welchem Netzwerk bin ich hier und je nachdem. Und dieses Router-Advertisement, das kontrolliert eben nicht nur die IP-Adresse, sondern auch das Routing auf der Maschine. Das sieht entsprechend so aus, es hat im Prinzip vier Felder, wo einmal, oder vier Werte, was ich setzen kann, einmal dieses A-Flag, das Autonomous Flag, sobald das gesetzt ist, also es kann entweder auf 0 oder auf 1 sein, wenn es auf 1 gesetzt ist, dann weiß die Maschine, okay, ich muss die letzte 64-Bit mir selber generieren, Autonomous. Dann habe ich eine Valid Lifetime. Also ähnlich wie eine DHCP-Lifetime, ich kann sagen, okay, die Adresse, was du hier bekommen hast, die Konfiguration ist genau für 3 Tage gültig oder für 2 Stunden, was auch immer. Und sobald es abgelaufen ist, komme ich wieder in den Prozess rein, wird wieder dieses Router-Solicitation-Paket schicken, erwarte wieder ein Router-Advertisement, was mir sagt, wie muss ich mich konfigurieren. Und die 2 andere Optionen sind noch das M- und O-Bit, das Managed-Bit, das sagt im Prinzip, hey IPv6-Node, geh bitte und schick einen DHCP-Request raus. Du sollst nämlich deine IP-Adresse vom DHCP-Server beziehen. Und mit dem O-Flag kann ich sagen, okay, und frag bitte den DHCP-Server auch für Optionen, also für einen Time-Server, für ein primäres DNS-Suffix, für irgend so etwas. Weil das ist nämlich eine Sache, Slack, das Stateless Auto-Configuration, kann logischerweise keine DHCP-Optionen mitgeben. Also wenn ich sowas brauche, muss ich noch einen DHCP-Server mit einsetzen. Und das kann ich eben in alle möglichen Kombinationen betreiben. Also ich kann zum Beispiel sagen, das Auto-Flex ist auf 1 gestellt, M ist auf 1 und O ist auf 1. Als Beispiel, dann hätte man einfach eine 2-IP-Adresse, eine autokonfigurierte, plus die Maschine geht nach wie vor zum DHCP-Server, besorgt sich da eine plus Optionen und dann hat man im Endeffekt nachher 2 IPv6-Adressen. Das ist übrigens ganz normal. Es wird ganz normal sein, wenn ihr eine IP-Config auf einer V6-Enabled-Maschine macht und ihr seht mehrere IP-Adressen. Das ist nicht per se das Problem, das ist eher normal. Also es ist völlig in Ordnung, dass man mehrere V6-IP-Adressen sieht. Genau, das Ganze ist eben in der RFC da, wer sich das genauer anschauen will oder wer Einschlafprobleme hat, optimal. Okay, wie sieht denn jetzt so ein Typical Deployment oder wie könnte so ein Typical Deployment aussehen? Also ein V6-Deployment ist alles andere außer typical, einfach weil es das komplette Netzwerk betrifft und es ist nicht einfach, ich tue jetzt hier Komponente A von Version 2010 auf 2013 aktualisieren, sondern es betrifft einfach das ganze Netzwerk. Planung ist sicher sehr wichtig. Und normalerweise soll es auch nicht so sein, dass man jetzt irgendwie sagt, okay, für das V6-Implementation-Projekt müssen wir jetzt irgendwie 10 Millionen Schweizer Franken allokieren. Das sollte eigentlich nicht so sein, sondern es sollte eigentlich so sein, dass über den normalen Hardware-Lifecycle schon die Geräte eigentlich mittlerweile, die austauscht worden sind, eigentlich zumindest IPv6-fähig sind. Sie müssen jetzt nicht ungefähr 100% von den Optionen unterstützen, also müssen zumindest mal verstehen können. Also das sollte eigentlich kein Problem sein heutzutage mehr, dass das Gerät zumindest IPv6-fähig ist, wenn man, sag ich mal, Enterprise-Class-Hardware einsetzt und man hat wahrscheinlich die meisten von euch, soll das eigentlich mit drin sein. Eben durch diesen Hardware-Lifecycle, dass entsprechender Switch und Router, dass ihr zumindest versteht, was ist ein V6-Paket und es effektiverweise auch irgendwie vorwarten könntet oder also weiterleiten könntet oder Router oder zumindest es entsprechend behandeln. Und der letzte Punkt ist einer meiner Lieblingspunkte, Communications Cross-Group. Also man muss tatsächlich jetzt mit den Leuten vom Netzwerkteam reden. Oder die Netzwerkleute müssen auch mit Leuten vom Serverteam reden. Soll vorkommen, ja. Deswegen eben kein typisches Projekt, wenn man jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Exchange von 2010 auf 2013 updatet. Das hat ein Anfang und Ende. In dem Fall relativ einfacher. Also nicht das typische Projekt hier. diese People, Process, Technology mag ich eigentlich nicht, aber ein großes Problem, was ich bei Kunden sehe, ist Readiness von der Betreuer, von den Leuten oder auch vom Helpdesk. Letztens erst einen Kunden gesehen, die haben wunderbar ihre ganze Architekten und Engineers auf V6 geschult, und weil die nutzen eben V6 in der Hälfte von ihrem Netzwerk und haben aber vergessen, den Leuten vom Helpdesk Bescheid zu sagen. Das ist natürlich suboptimal, weil natürlich am Montagmorgen die erste Anfrage reinkommt, oh, da passiert irgendwas nicht oder funktioniert irgendwas nicht, oder macht ein IP-Config und sieht die V6-Adresse und der vom Helpdesk weiß überhaupt nicht, was passiert ist. Das ist nicht so optimal. Also absolut, es ist absolut wichtig, dass sämtliche Leute dort geschult werden. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht unbedingt IPv6-spezifisch, das trifft wahrscheinlich auf jedes Projekt zu. Aber das ist eben was man ganz oft sieht, dass dann spezifische Gruppe vergessen wird. Genau, Hardware, Software. Auf Software kommen wir später zu sprechen. Das ist wahrscheinlich von der größte Blocker. Genau. Ja, das ist generell natürlich, man sollte jetzt nicht unbedingt anfangen und das komplette Netzwerk gleich irgendwie versuchen, IPv6-fähig zu machen. Ist sicher sinnvoll, wenn man das nur in einem bestimmten Bereich anfängt oder in einem Testlab-Setup, könnte man sagen. Ist natürlich davon abhängig, wie groß das ist, wie lang das Projekt ist, aber ich glaube, das ist ziemlich Common Sense hier. Viel interessanter ist eigentlich das hier. Wie fängt man jetzt effektiv an? Also am Anfang brauchen wir einfach mal einen Addressing Plan. Also wir brauchen einen IPv6-Adressplan. Wir wissen, okay, wir haben jetzt von unserem Provider oder von der RIPE haben jetzt unseren Prefix bekommen, 2001, 0, DB8, sonst irgendwas. Und jetzt müssen wir uns Gedanken machen, wie soll man den verwenden? Oft ist ja die Frage von Kunden, ja, wie fangen wir jetzt an mit Subnets und so. Und normalerweise sage ich, okay, wenn ihr jetzt irgendwie, keine Ahnung, ihr habt jetzt 100 Subnets und 100 VLANs in V4, dann macht es wahrscheinlich auch Sinn, dass man das genauso in IPv6 abbildet, weil man hat sich ja wahrscheinlich irgendwas gedacht, dass man diese 100 WLANs und 100 Subnets braucht. Klar, an der Stelle könnte man Konsolidierung machen und sagen, okay, wir brauchen vielleicht doch nicht so viel, aber normalerweise ist es so, dass man das wahrscheinlich analog dazu machen sollte, wie man auch V4 schon angefangen hat. Weil man hat sich ja irgendeinen Gedanken gemacht, man braucht ja 100 WLANs aus Grund XY. Also ein Adressplan ist sicher das Erste. Dann in dem Windows-Netzwerk ohne DNS geht wahrscheinlich so gut wie gar nichts. Das heißt, der DNS-Server muss auch mit diesen Quad-A-Records, also mit V6-Records umgehen können. Dazu braucht er mindestens einen Windows-Server 2003 SP2, sollte ich wahrscheinlich gerade erwähnen. Aber ein 2003 SP2-Server kann, wenn man entsprechende DNS-CMD-Befehle eingibt, auch mit Quad-A-Records umgehen. Besser natürlich mindestens irgendeine 2008er 2-Büchse. Packet Inspection Technologies, das ist sowas wie IDS, IPS. Das war ein ziemliches Problem, warum MSIT, also unsere interne IT-Abteilung, irgendwie 2006 gesagt hat, nein, unser IDS, IPS kann das noch nicht. Wir können noch kein IPv6 einführen, das ist auch sicher was es zu betrachten gibt. Und normalerweise fängt man irgendwie an am Edge vom Netzwerk, also an der Außerstelle am ISP. Der ISP sollte im V6 fähig sein, um Adresse geben, und eventuell die DMZ oder das externe Netzwerk, was extern facing ist, das sollte im Regelfall, sollte man da anfangen, das IPv6 fähig zu machen, dass man Richtung Internet auch in V6 kommt. Und natürlich, ja, die Maschine. Es wird nicht alle Maschinen IPv6 fähig sein. Haben wir gerade schon angesprochen, die beste Option ist eindeutig, man geht zum ISP und sagt, hey, wir brauchen dann IPv6-Prefix, gib uns bitte ein. Oder wenn man entsprechend groß genug ist, kann man auch in unserem Fall zu RIPE in Amsterdam und sagen, okay, wir wollen das Provider unabhängig, gib uns bitte ein Prefix. Andere Optionen sind irgendwelche Transition-Technologien wie 6-to-4 oder ULA-Adresse. Aber wenn man heute mit dem V6-Deployment anfängt, sollte man wirklich eine Global-Adresse, also ein Global-Prefix nehmen. Es macht keinen Sinn, ULA-Adresse intern zu nehmen, weil dann macht man wieder das gleiche Gebilde wie in V4. Man hat intern private Adresse, extern Public Adresse. Dann müssen wir wieder irgendwie NAT machen. Das wollen wir eigentlich vermeiden. Generell gibt es wahrscheinlich immer noch Ressourcen im Netzwerk, die einfach nur V4-fähig sind. Also ich denke jetzt an irgendein altes Host-System oder an eine Produktionsmaschine. Die wird man wahrscheinlich selbst mit der größten Anstrengung nicht V6-fähig bekommen. Die wird immer V4-fähig sein. Und ich fürchte, es wird uns die nächsten N Jahre auch so begleiten. Das heißt, man braucht irgendeine Art von Transition-Technologie. Es gab, ganz zu Anfang gab es eine Technologie oder ein Protokoll, das hieß NAT-PT, NAT Protocol Translation. Das ist mittlerweile auch deprecated worden, also abgelöst worden mit einem Protokoll, das tatsächlich von uns kommt. Das ist NAT64 und DNS64. Das heißt tatsächlich 64, also von 6 nach 4, One-Way-Door. Und das kann eben so Sachen machen wie intern oder extern habe ich von mir aus nur V6-Adresse, intern nur V4-Adresse und habe ein Gateway-Device, was dann eben die Übersetzung macht. Also was nach extern simuliert es quasi alles ist V6 und nach intern simuliert es alles ist V4. Das nutzen wir sehr in der Technologie, die heißt Direct Access, eine Remote Access Technologie, kennt vielleicht der eine oder andere. Da nutzen wir das sehr, sehr oft, weil einfach normalerweise das interne Netzwerk vom Kunde ist heutzutage in 99,999% IPv4 only. Es gibt sehr wenige Kunde, die schon V6 nativ im internen Netzwerk haben. Grundsätzlich ist es aber so, dass man diese Transition-Technologie nur wirklich dann einsetzen sollte, wenn man sie auch wirklich braucht. Und es sind Transition-Technologie, also nicht Solution. Es ist nur von Übergang und nicht von einer Lösung. Wobei man immer mehr Kunden sieht, die das mehr als Lösung nutzen und nicht als Übergangstechnologie. Warum erwähne ich das? Einfach aus dem Grund, weil es soll eine Transition-Technologie wird ein gewisser Overhead kreieren. Also wenn ich irgendwas von V6 nach V4 übersetzen muss, das wird einfach ein gewisser Overhead kreieren. Also das Ziel ist natürlich natives IPv6, trotzdem noch V4-Geräte auch irgendwie über V6 erreichbar zu machen über Transition-Technologie, aber eben nur da, wo es auch wirklich braucht. Und es soll keine Lösung sein, sondern nur für einen gewissen Übergang. Okay. Wie sieht denn das jetzt aus? So ein bisschen Best Practice-mäßig, wie sieht das jetzt aus mit IPv6-Support in unsere Produkte? Wir haben da auch noch das ein oder andere schwarze Schaf gehabt. Wie sieht das aus mit Kompatibilität? Es gibt bei uns so ein Ding, das heißt CEC, Common Engineering Criteria, und da steht drin, im Prinzip alles, was V6 fähig sein soll oder wenn Komponente X muss V4 und V6 genau gleich unterstützen. Also wenn man heute ein neues Produkt bei uns entwickelt oder entwickeln möchte und möchte oder sagt, es hat keinen IPv6-Support oder soll keinen IPv6-Support haben, dann muss der entsprechende Corporate Vice President von dieser Division muss dann unterschreiben und das traut sich heutzutage keiner mehr. Deswegen sind da jetzt die meisten Produkte IPv6 fähig. Und absolut Feature Parity, also wenn, keine Ahnung, Feature X muss genauso über V4 funktionieren wie über V6. Die Realität ist dann manchmal ein bisschen anders, aber das, ja. So, interessant, was gibt es denn so von uns von Produkten, die Kai V6 unterstützen? Das ist einmal TMG, haben bestimmt auch schon mal gehört, das Produkt. Das Problem hat sich mehr oder weniger erledigt, weil es ist ja deprecated. Also TMG ist end of life, wird es keine neue Version mehr geben. War mit ein Grund, warum man sich entschlossen hat, das zu deprecate oder das Produkt einzustellen, war der fehlende IPv6-Support. Und ein anderes Problem war noch OCS oder Lync. Bis zur Version 2010 hat nativ KIV6 unterstützt, ab Version 2013 unterstützt auch Lync endlich IPv6. Das heißt, wir sind jetzt clean und all Produkte im Market unterstützen jetzt auch wirklich V6. Das hat lang gebraucht, aber die Strategie hier ist ziemlich eindeutig. Wir sehen V6 als absolute Zukunftstechnologie. Alle unsere Produkte unterstützen das. Mit der Ausnahme von denen beide. Das ist ja so im Einsatz. Das ist ja so im Einsatz seit 2006, 2007 in unserem internen Netzwerk. So, current opportunities. Haben wir keine Issues. Applikationen, wahrscheinlich number one issue, was ich so sehe. Normalerweise soll es ja so sein, dass eine klassische Client-Server-Applikation, die Client-Applikation möchte einen Datenbank-Server DB01 erreichen. Also was macht sie? Sie sollte normalerweise sagen, hey, Network-Stack, ich möchte einen Datenbank-Server DB01 auf Port, was ist SQL 1433, irgend sowas, erreiche, find mir bitte den Weg dorthin. Und er sagt dann, okay, du hast eine V4-Adresse, der Ziel hat auch eine V4, also nimm mal V4. Oder, du hast eine V6-Adresse nur, also müssen wir es irgendwie über V6 tun. Das ist eigentlich der Weg, wie es sein sollte. Realität sieht einfach heute so aus, dass es diese ganze Homegrown-Applikationen, dass die einfach irgendwo im Source-Code drinstehen haben, wenn du einen Datenbank-Server erreichen möchtest, gehst du zu 192.168.1.5 auf Port XYZ. Wenn man so eine Applikation hat, ist IPv6 hier beendet. gibt es keinen richtigen Weg dran vorbei, außer den Code zu ändern und es so zu ändern, dass man einfach nur den Namen auflöst oder das Netzwerk-Stack überlässt. Das ist ein ziemlich, ziemlich großes Problem, was mir vor allem auch bei Direct Access sieht oder auch in sonstige IPv6-Projekte. Es gibt sehr, sehr, sehr viele Applikationen, die irgendwo hardcoded IPv4-Adresse drin haben. Das war vielleicht vor 10, na, wahrscheinlich Best Practice war es noch nie, aber vor 10 Jahren haben wir es vielleicht noch gemacht, aber heute ist es einfach, ja, sollten wir es nicht mehr machen. Sockets ist im Prinzip das Gleiche, also die Applikation macht ein IPv4-Socket auf. Ist halt blöd, wenn man nur eine IPv6-Kommunikation an der Stelle möglich hat. Und das Letzte ist noch sehr interessant, das ist aus eigener leidlicher Erfahrung. Applikationen, manches Mal nehmen an, die IP-Adresse, die zurückkommt, ist eben in Punktformat und hat eben maximal diese 32 Bit und alles drüber. Nehmen wir es eben nicht an, dass das zurückkommt. Warum steht es hier? Steht da, weil ich, ihr habt vielleicht ein Wort schon mal Kritzit schon mal gehört, das heißt Critical Situation. Also wenn ein Kunde irgendein kritisches Problem hat, dann von mir, irgendein von uns PFEs dürfen dann vor Ort und versuchen das irgendwie zu lösen. Und ich hatte gerade Kritzit Callout an einem Wochenende und morgens um 5:30 klingelt das Telefon und ich hasse morgens aufstehe. Klingelt das Telefon, ja, du musst irgendwo hin nach Frankreich, die haben IPv6 enabled und seitdem Bluescreen die ganzen Server. Dorthin gekommen, da war eine Applikation drauf, ich werde den Namen nicht erwähnen, eine Lizenzierungsserver-Komponente mit einem Kernel-Mode-Treiber und ein Dienst. Und der Dienst, wenn der startet, dann liest er alle IP-Adresse ein, was das System hat und macht dann dort einfach Listener auf, um eingehende Verbindungen anzunehmen. Und genau das hat er auch gemacht, bloß das Problem war, er hat die IPv6-Adresse logischerweise mit eingelesen. Allerdings der Buffer, der dafür vorgesehen war eben 32 Bit für V4-Adresse. Somit hat man Buffer-Overflow. Es ist ein Kernel-Mode-Treiber. Was passiert dann? Bluescreen. Führt kein Weg dran vorbei. Unheld Exception im Kernel-Mode endet im Bug-Check oder im Bluescreen. So, an der Stelle war die Lösung, erstmal diese Software zu deaktivieren, dann entsprechende Kritzit bei dem Hersteller aufzumachen und sage, vielleicht müsst ihr da irgendwas machen. Die haben tatsächlich nach 3 Tagen Update rausgegeben, dass zumindest das... Also die Software hat nicht mit V6 funktioniert, aber zumindest hat es den Server nochmal gebluescreened. Das war schon mal gut. Und soweit ich es weiß, haben die mittlerweile heute eine Version, die V6-fähig ist. Also da kann man sehr viele interessante Sachen damit haben. Application Issues wird eure größte Probleme sein. Hardware lasse ich heute eigentlich nicht mehr als Ausrede gelten, weil wenn man irgendwie einigermaßen aktuelle Hardware hat, die nicht gerade ungefähr 15 Jahre alt ist, dann sollte die mit einem entsprechenden Firmware-Update zumindest IPv6-fähig sein. Die muss nicht alle 100.000 Funktionalität unterstützen, aber zumindest Basic-Funktionalität, das soll sie unterstützen können. Transition-Technologie sind gut, aber wie gesagt, eben Overhead und es gibt eine Transition-Technologie, die heißt 6-to-4. Sobald ein Gerät, egal ob es extern oder intern Netzwerk ist, eine statische V4-Adresse hat, wird 6-to-4 aktiv werden. Es wird automatisch eine 6-to-4-Adresse generieren, abgeleitet von dieser statischen V4-Adresse. Das haben wir mit uns Alpha lassen, das steht so in der RFC. Das heißt, das ist eine globale Adresse, die mit dem 2 oder mit 3 anfängt und die wird sich aus dem Grund auch im DNS registrieren. Windows wird mit Versuchen anfangen zu kommunizieren, was eventuell nicht funktioniert. Und man läuft in alle möglichen Arten von Problemen. Was die Lösung dazu ist, also es gibt 2 Lösungen heute dazu. Die erste Lösung ist, nicht IPv4, public IPv4-Adresse im internen Netzwerk verwende. Das kommt extrem gut an, wenn man das Kunde sagt, ihr müsst einfach euer komplettes internes Netzwerk readressieren. Das kommt nicht so gut an. Man hätte es natürlich nie so designen sollen, okay. Die Lösung, was man normalerweise immer hat, ist 6-to-4 Pair Group Policy deaktivieren. Ist in so einem Fall wahrscheinlich der einzige Ausweg, wenn man tatsächlich intern Public V4-Adresse verwendet, was man hoffentlich nicht hat. Bitte nicht komplettes Protokoll IPv6 deaktivieren, sondern nur 6-to-4 entsprechend per Group Policy. Per Group Policy deswegen, wenn man es einfach dann im Group Policy Report drinsteht, halt nicht irgendein Rec-Key setzt oder so, weil das ist ein Tattooing. Wenn ich einen Rec-Key setze und fahre morgen gegen einen Baum und mein Nachfolger hat dann keine Ahnung, was ich gemacht habe. Und wenn es eben per Group Policy ist, sieht man es im Group Policy Report. Das liegt mir ziemlich am Herzen, das ist einfach, weil ich ein paar Jahre eben bei uns im CTS im Support gearbeitet und wir haben über 60% der Probleme gelöst mit installier doch mal bitte das letzte Update oder hast den Hotfix schon installiert. wenn wir von 8 oder 8.1, 2012, 2012 R2 sprechen, da gibt es ja diese kumulative, diese Rollup-Updates, was jeden Monat gibt, analog zu den Security-Updates. Sehr wichtig, dass man die wirklich installiert. Und wenn man von Windows 7, SP1 oder 2008 R2 sprechen, gibt es 2 entsprechende Hotfixes, was ich auch sehr ans Herz legen wollte, dass die installiert werden. Der erste ist einfach, das ist eine Collection, eine Sammlung an 90 Updates oder 91 Updates, wo die, und dann sagen wir mal, uns schlimmste bekannte Probleme gefixt werden. Und der zweite IPv6 Readiness Update, der bringt den Windows 7 IPv6 Stack auf den gleichen Stand, wie in Windows 8 implementiert ist. Also wenn das einsetzt, würde ich auch sehr ans Herz legen, dass diese Sachen doof sind. So, wir haben nur 3 weitere Slides, aber wir sind eigentlich schon jetzt gerade über der Zeit. Also wenn du 3 Minuten Zeit habt, dann machen wir noch weiter, ist das okay? Ja. Disabling IPv6, ja, bitte nicht machen. Unsere ganz klare Strategie ist, bitte es angeschaltet lassen, auch wenn ihr es nicht benutzt. Ihr werdet euch viel, viel mehr Probleme einhandeln, wenn man es deaktiviert, weil es gibt einfach so viele Sachen, im Betriebssystem, was voraussetzt, dass IPv6 aktiviert ist. Klassisches Beispiel ist Inter-Process Communication, also wenn 2 Prozesse miteinander kommunizieren, gibt es einige Komponenten, die machen das exklusiv über IPv6, und wenn ihr IPv6 deaktiviert, könnt ihr einfach die 2 Prozesse nicht mehr kommunizieren. Sollte man definitiv nicht machen. Und eine Sache ist noch, oder weitere Sache ist noch, seit 2007, irgendwo steht es, ist egal, seit 2007 testet unsere Produktgruppe nicht mehr mit IPv4 only. Also es gibt 2 Testszenarien, das ist IPv6 und IPv6 und IPv4. Aber das Szenario IPv4 only wird eigentlich gar nicht mehr getestet. Das machen die einfach aus Grund von Zeitproblemen und natürlich auch Ressourcenprobleme. Weil wenn man eben, es ist ein riesiger Unterschied, ob man eben ein Millionen-Testszenario 3-mal machen muss oder 2-mal machen muss, logisch. Also wenn man es überspitzt sagen möchte, hat IPv6 deaktiviert auf der Windows-Maschine, seid ihr in einem ungetesteten Zustand. Aus dem Grund, das bitte aktiviert lassen. Das Schlimmste, was man machen kann, ist diesen Haken hier entfernen auf den NIC. Hat das irgendjemand gemacht? Möchte es irgendjemand? Okay, immerhin, ja. Das bitte auf keinen Fall machen. Das wird zu ganz vielen Problemen führen. Wenn das an einem Domain-Controller mache, dann wird irgendwie LDAP-Pakete ab einer bestimmten Größe nicht mehr beantwortet. So Zeug. Und das ist eben resultiert daraus, weil somit nehmt ihr eben am Windows die Möglichkeit, über IPv6 Inter-Process Communication zu machen. Das bitte auf keinen Fall machen. Also der Haken sollte drin sein. Wenn irgendjemand das Problem hätte, dass das drin ist, oder der Hacke draußen ist, aber ihr müsst es irgendwie wieder reinmachen. Hier steht jetzt not scriptable, das stimmt so nicht ganz. Es gibt das Tool von uns, mit dem man den Hacke wieder reinsetzen kann. Natürlich auch mit dem man rausnehmen kann, aber reinsetzen ist eigentlich das, was man wollt. Es ist komplett supported. Es gibt einen Registry Key, der heißt Disable Components, mit dem kann man IPv6 deaktivieren, wenn man es unbedingt muss. Uns ist kein technischer Grund bekannt, warum es machen müsste. Normalerweise sind es irgendwelche politische Gründe. Wenn man es machen müsste, ist das der einzig supportete Weg, nicht irgendwelche Firewall-Regler erstellen oder das Host-File-Editieren oder sonst irgendwas. Nur diesen Disable Components Key setzen, ist in diesem KB beschrieben. Und das oberste, was in dem KB drin steht, ist, bitte IPv6 nicht deaktivieren. Gut. 15.23 Uhr oder 24, gar zu schlecht, plus 4 Minuten überzogen. Neuer Rekord. Hat noch irgendjemand irgendwelche Fragen? Kann auch offline sonst. Ach, ich glaube, da wartet schon Leute, also okay. Gut, danke. Ja, okay.